SWR3 Report. Legaler Rausch. Wann wird Cannabis erlaubt?
Ich habe nicht gekifft. Ich persönlich, das gebe ich gerne zu, war immer sehr skeptisch.
In der Schülerzeit gehörte das einfach zum alltäglichen Konsum. Es war Entspannung, es war Lachen, Spaß haben, ganz viel Freude, Musik anders erleben. Aber man hat sich damit nicht so wegschießen können wie zum Beispiel mit Alkohol.
Ich habe auf einmal totales Herzrasen bekommen. Ich habe das damals noch überhaupt nicht einordnen können. Man kann keinen Gedanken mehr fassen. Man achtet nur auf das, was in seinem Körper vorgeht und man hat da gar keine Kontrolle drüber. Das war mit Abstand die schlimmste Zeit in meinem Leben.
Heutzutage, der Schwarzmarkt ist so verseucht von schlechter Qualität, dass das wirklich zu Gefahren führt. Also die Gefahren werden genommen, durch es zu legalisieren und gut zu regulieren.
Irgendwann kam ich von der Arbeit nach Hause und dann stand plötzlich die Polizei bei mir in der Wohnung. War natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl.
Hier schafft der Staat permanent Opfer. Er zerstört Karrieren. Er nimmt jungen Menschen den Führerschein weg. Er macht Existenzen kaputt.
Wir müssen weiterhin damit umgehen, dass sich 4 Millionen deutscher Bürger jährlich entscheiden, Cannabis zu konsumieren.
Ich glaube, insgesamt wird halt eine Komplettliberalisierung zu einer Gesamtzunahme im Konsum führen. Dafür stellen wir als Staat keinen Blankoscheck aus.
Ich glaube, dieser Nanny-Staat nach dem Motto, die Bürger sollen nichts entscheiden, ist doch viel besser, wenn schlaue Politiker für die Bürger entscheiden. Den haben wir in Deutschland glücklicherweise nicht.
Sehr großer Teil der Gesellschaft ist klar, die Drogensituation in den Niederlanden ist aus dem Ruder gelaufen.
Mein persönliches Ziel ist, dass wir im nächsten Jahr so weit sind, dass wir vielleicht den ersten legalen Joint verkaufen können.
Ich bin früher selbst in einem Dorf zur Schule gegangen, später in einer Kleinstadt, wo also der Drogenkonsum weit verbreitet war. Und gute Freunde von mir sind damals abhängig geworden, sind dann auch später umgestiegen auf andere Drogen und sind gestorben.
Diesen Mann, der da am Ende gesprochen hat, den kennen wir alle. Das ist Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister. Und er erzählt, dass er eigentlich gar kein Freund von illegalen Drogen ist. Und wenn man ihm so zuhört, dann ist er auch kein Fan davon, Drogen zu legalisieren. Tja, kurze Zeit später aber sagt er dann plötzlich das hier.
Die derzeitige vorrangig repressive Umgehensweise mit Cannabis ist gescheitert.
Tja, was der Gesundheitsminister hier in seiner gewohnten Art, muss man sagen, fast beiläufig erwähnt, das ist nichts weniger als eine 180-Grad-Wende. Denn Kiffen soll in Deutschland legal werden. Zumindest wollen das die drei Parteien, die aktuell in der Bundesregierung sitzen, also SPD, Grüne und FDP. Und mit der Ankündigung haben die Ampelparteien auch für ganz schön viel Aufregung gesorgt, sowohl bei den Gegnern als auch den Befürwortern.
Wir wollen hier beide Seiten anhören, also welche Argumente sprechen für die Legalisierung, welche Argumente sprechen dagegen und vor allem wollen wir wissen, wann ist es denn soweit oder besser gesagt, kommt die Legalisierung wirklich, weil daran gibt es mittlerweile doch auch Zweifel.
So, hallo erstmal, wir beide stellen uns jetzt erstmal kurz vor.
Christopher Jenert ist mein Name.
Und ich bin Jim Bob Nikschas. Wir beide sind Korrespondenten im SWR Hauptstadtstudio. Das heißt, wir beschäftigen uns hier in Berlin jeden Tag mit Politik und berichten dann darüber. Im Radio bei SWR 3 oder auch fürs Netz.
Ja, und zu den Themen, mit denen wir uns so beschäftigen, gehört seit kurzem auch das Thema Cannabis, weil die aktuelle Bundesregierung will den Konsum und auch den Verkauf gerne erlauben. Das heißt, die Legalisierung, so heißt das, soll kommen. Ein Argument haben wir ja gerade von Karl Lauterbach schon gehört, das mit den Verboten, das hat bisher einfach nicht so richtig funktioniert.
Ja, das ist also ein Argument. Es gibt aber auch noch viele andere, sowohl dafür als auch dagegen. Und an der Stelle müssen wir beide jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, wer da jetzt eigentlich recht hat, das können wir beide nicht wirklich beantworten.
Ja, wie gesagt, da können wir mal ehrlich sein als Korrespondent oder als Reporter. Da gibt's die Situation ja immer wieder, dass ein Thema auftaucht und man sich erstmal denkt, oh, da weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt auch nicht weiter. Also da wissen wir einfach auch nicht drüber Bescheid.
Ist aber auch gar nicht so tragisch, weil es gibt ja immer Leute, die sich besser auskennen, Expertinnen und Experten. Und unsere Aufgabe ist es ja auch, die zu finden und uns dann selbst schlauer zu machen. Und genau das wollen wir hier in diesem Podcast auch tun.
Also wir hören uns die Argumente an, wir fragen aber auch bei Fachleuten nach, die sich mit Cannabis beschäftigen. Wir fragen Geschäftsleute, die natürlich gerne Geld damit verdienen wollen. Das ist ganz klar, die würden von der Legalisierung profitieren und sind deswegen auch dafür, dass die irgendwann kommt, am besten auch schnell. Wir sprechen aber auch zum Beispiel mit einer Psychologin, die Menschen hilft, die mit Drogen nicht so gut klarkommen, und auch mit Betroffenen wollen wir sprechen.
Unser Ziel ist also, dass wir am Ende alle Seiten angehört haben und mit Hilfe der Fachleute auch wissen, welche Argumente wirklich ziehen und ja, welche vielleicht nicht so, ne?
Und am Ende wollen wir, dass wir alle die Fakten kennen, um uns auch alle eine Meinung bilden zu können, ob die Legalisierung wirklich eine gute Idee ist oder keine gute Idee. Und ihr könnt das dann auch.
Ja, bei mir zum Beispiel ist es ja so, ich selber habe noch nie gekifft, auch weil ich den Geruch nicht wirklich mag. Und ich muss auch sagen, ich fände es jetzt auch nicht so geil, wenn dann plötzlich an jeder Ecke der Grasgeruch um die Ecke kommt.
Das kann ich gut verstehen, so geht's mir auch. Ich rauche nicht und ich finde den Geruch jetzt auch nicht besonders angenehm. Aber die Befürchtung, dass es jetzt plötzlich überall danach riecht, die hätte ich jetzt nicht.
Ja, wobei, wenn man hier durch Berlin läuft, dann riecht es ja sowieso schon an vielen Ecken nach Gras, ne?
So ist es. Manchmal könnte man sich ja fast schon denken, dass Kiffen schon lange legal ist. Ist es aber gar nicht. Also der Konsum an sich, der ist jetzt nicht verboten, aber der Besitz ist verboten und auch der Verkauf und auch die Herstellung. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt plötzlich noch mehr Leute Cannabis konsumieren, nur weil das dann komplett erlaubt ist. Das ist ja eine Befürchtung, die vor allem die Gegner haben. Und auch das, ob das so kommt, das werden wir klären in diesem Podcast.
Ja, und du hast es ja eben auch schon angesprochen, der Konsum von Cannabis, der ist nicht verboten, aber vor allem der Besitz. Das wissen wir natürlich, aber der Einfachheit halber sprechen wir in diesem Podcast einfach von Kiffen.
Oder dass eben der Konsum von Cannabis erlaubt wird. Nur damit ihr euch nicht wundert, es geht einfach darum, wird Kiffen in Anführungszeichen so normal wie Alkohol trinken oder auch Zigaretten rauchen.
Ja, und für viele ist es ja auch ein sehr emotionales Thema, vor allem für viele junge Menschen. Wie viele das sind, das zeigen aktuelle Zahlen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und zwar bei den 18- bis 25-Jährigen hat inzwischen mehr als die Hälfte mindestens schon einmal Cannabis konsumiert. 50,8% waren es im Jahr 2021. Zum Vergleich, 2012 waren es nur 34,8%. Das wird also immer mehr in den letzten Jahren. Und auch bei den Minderjährigen wird mehr gekifft, als das früher der Fall war. Fast jeder Zehnte ist es bei den 12- bis 17-Jährigen.
Das sind also schon durchaus relevante Zahlen. Viele warten auf die Legalisierung. Und ich würde jetzt vorschlagen, wir legen los. Wir starten mit der Frage, warum will denn die Regierung das Kiffen in Deutschland jetzt eigentlich plötzlich legal machen?
Ich bin nicht für die Legalisierung, weil ich Sorge habe, dass doch dann die Suchtgefahr zu groß ist.
Nee, also Angela Merkel konnte mit Cannabis nicht wirklich was anfangen. Damit war sie in der deutschen Politik aber auch nie alleine.
Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay?
Ja, diesen Spruch kennt man. Da hat sich die frühere Drogenbeauftragte eher keinen Gefallen mitgetan, kann man sagen. Daniela Ludwig von der CSU war das. Und das ist ein Beispiel dafür, wie das Thema die letzten Jahre so gehandhabt wurde. Vor allem von der CDU und auch von der CSU, das sind ja Schwesterparteien. Und beide haben jahrelang regiert und waren strikt dagegen, das Kiffen bei uns legal zu machen.
Was auch erstmal ganz einfach eigentlich zu erklären ist, weil die beiden Unionsparteien, die haben viele ältere Wählerinnen und Wähler und ziehen vor allem eher die Konservativen an. Und die sind eben traditionell eher auf der Seite Recht und Ordnung und Cannabis ist halt illegal.
Also kann man ganz grob sagen, die Gegner einer Legalisierung, die sind eher bei den Konservativen zu finden. Auch, das muss man auch sagen, wenn es in anderen Parteien wie der SPD oder auch in der FDP auf jeden Fall auch einige Gegner der Legalisierung gibt. Aber bleiben wir erstmal bei den konservativen Parteien, nämlich genau da in der CDU. Da ist Ronja Kemmer zu Hause, Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Ulm, 33 Jahre alt. Und auch sie sagt, nein, das mit der Cannabis-Legalisierung, das sollten wir lieber lassen. Hallo Frau Kemmer.
Hallo, grüße Sie.
Frau Kemmer, was haben Sie denn dagegen, dass Cannabis jetzt ganz legal werden sollte? Warum?
Zum einen, gerade mit Blick auf Jugendliche, also auch Stichwort eben die Frage, wie wirkt sich das auf den Konsum für unter 18-Jährige aus, die, und da gibt es ja auch zahlreiche Studien eben, bei denen der Konsum nicht ungefährlich ist, glauben wir eben, dass es nicht zu einer Eindämmung des Schwarzmarktes führt, sondern eher zu einer Ausweitung beziehungsweise zu einer Zunahme auch des Konsums.
Das erschließt sich mir jetzt nicht direkt.
Geplant ist ja, dass für die über 18-Jährigen sozusagen die Freigabe erfolgt. Aber die große Frage ist ja, was passiert mit dem Konsum für diejenigen, die nach wie vor es eben nicht legal erwerben können? Und ich glaube, dass, und man hat zum Beispiel auch gesehen in Kanada, in denen ja in den letzten Jahren, wo jetzt in den letzten Jahren entsprechend der Markt legalisiert wurde, dass es eben nicht zu einer Austrocknung des Schwarzmarktes geführt hat. Also ob der Schwarzmarkt zunimmt oder, sage ich mal, also konkret zunimmt, ist vielleicht schwierig zu sagen, aber es führt auf jeden Fall nicht zu einer kompletten Austrocknung. Und ich glaube sogar im Gegenteil, dass, wie gesagt, insgesamt der Konsum auch bei unter 18-Jährigen eher steigen würde. Und von daher ist halt so eine Komplettlegalisierung, glaube ich, führt nicht zu dem, was man sich sozusagen auch innerhalb der Ampelregierung da erhofft.
Was man aber doch in Kanada auch gesehen hat, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass der Konsum insgesamt nicht zugenommen hat und bei den Jüngeren allenfalls ganz leicht.
Also ganz eindeutig, sag ich mal, sind die Zahlen da noch nicht. Ich glaube, es ist ja auch erst seit Herbst 2018 hat ja die Legalisierung erst erfolgt. Deswegen kann man das noch nicht so hundertprozentig sagen. Ich glaube aber in Toto wird es eher zu einer Zunahme führen, weil einfach eine niederschwelligere Verfügbarkeit nachher auch zu einem höheren Konsum, glaube ich, sich durchschlagen wird. Und wenn man sich die Zahlen in Deutschland anschaut, ist ja ganz interessant. Klar, auch hier ist der Konsum schon in den letzten Jahren ohne Legalisierung gestiegen. Allerdings eben bei den über 18-Jährigen und nicht im Jugendbereich. Und den Jugendbereich halte ich halt für besonders schützenswert, weil wenn man sich einfach gewisse Entwicklungsprozesse, gerade auch in der Pubertät und so weiter noch anschaut, sind es eben, glaube ich, diejenigen, die wir besonders schützen müssen.
Ja, Sie haben es ja auch schon angesprochen. Trotz der Verbote in den letzten Jahren, also trotz dieser Verbotspolitik, die ja auch die Union, also CDU und CSU und auch die SPD an der Regierung ja weitergeführt haben die letzten 16 Jahre, sind die Zahlen ja trotzdem gestiegen. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD sagt ja jetzt auch, naja, das sei ja auch eigentlich ja, das beste Zeichen dafür, dass dieser Ansatz gescheitert ist.
Ja, also natürlich haben wir trotzdem auch schrittweise in gewissen Bereichen, sage ich mal, schon liberalisiert. Also zumindest was den Konsum unter medizinischen Aspekten und auch Betreuung angeht. Also ich würde auch glauben, dass eben ein Stück weit die Zahlen darauf zurückzuführen sind. Deswegen ist es nicht so ganz einfach zu sagen, wie da Ursache und Wirkung zusammenhängen. Aber nochmal, ich glaube, insgesamt wird halt eine Komplettliberalisierung zu einer Gesamtzunahme im Konsum führen. Aber wir haben eben auch wahrscheinlich den Umstand, das sieht man ja in anderen Ländern, dass natürlich so im legalen Markt die Produkte ein Stück weit auch teurer sind. Also sprich, ein Schwarzmarkt bleibt einfach parallel bestehen und deswegen zu glauben, dass sozusagen der Staat damit umfassende Kontrolle hat, dem würde ich mich so nicht anschließen.
Aber lassen Sie mich kurz nochmal fürs Verständnis nachfragen. Sie sagen, der Schwarzmarkt wäre durch eine Legalisierung nicht komplett verschwunden. Also lassen wir ihn zu 100% Schwarzmarkt sein?
Also haben wir zumindest als Staat weiterhin die Auffassung, nochmal, dass der Konsum jetzt nicht unbedingt nur gesundheitsförderlich ist und alles, was außenrum entsprechend mit, sag ich mal, weitergehend kommerziellen Interessen im Anbau und beim Dealen und so weiter verbunden ist, dafür stellen wir als Staat keinen Blankoscheck aus, ja.
Ja gut, dass jetzt eine CDU-Politikerin Kritik übt an den Plänen einer Ampelregierung, das ist jetzt ja nicht so überraschend. Das ist nun mal auch der Job der Opposition. Aber wir haben es ja eben schon mal angedeutet, auch innerhalb der Ampel waren nicht schon immer alle restlos begeistert von der Idee, Cannabis zu legalisieren.
Ja, vor allem die SPD hat sich da ziemlich bewegt in den letzten Jahren. Selbst Kanzler Olaf Scholz ist inzwischen dafür, auch wenn er angeblich noch nie einen Joint geraucht hat. Das hatte zumindest unserer Kollegin Eva Schulz von Deutschland 3000 erzählt.
Nein, ich habe nicht gekifft. Ich persönlich, das gebe ich gerne zu, war immer sehr skeptisch. Aber meine Jugendorganisation hat mich überzeugt, dass wir da ein bisschen mehr Lockerheit entwickeln müssen, um das besser in den Griff zu bekommen. Aber es bleibt dabei, dass das keine gesunde Sache ist.
So, aber was denn jetzt? Kiffen ist keine gesunde Sache, soll aber trotzdem legal werden, sagte Olaf Scholz. Wie passt das jetzt genau zusammen? Und was will die neue Regierung in den Griff kriegen damit?
Das kann uns hoffentlich einer erklären, nämlich Christian Dürr. Er ist Chef der FDP-Fraktion im Bundestag und er ist für die Cannabis-Legalisierung. Hallo, Herr Dürr.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Dürr, haben Sie selbst eigentlich schon mal gekifft in Ihrem Leben?
Ich habe tatsächlich in jüngsten Jugendjahren mal einen Keks gegessen.
Oh, und wie war's?
Ich habe nichts gemerkt, offen gestanden.
Warum sind Sie denn dann trotzdem dafür, dass man den Konsum jetzt legal macht?
Also wir haben ja gemerkt, dass die Repressionspolitik der letzten Jahrzehnte nicht funktioniert hat. Und jetzt sehen wir andere Beispiele, einige US-amerikanische Bundesstaaten, Kanada beispielsweise, die gute Erfahrungen damit machen. Und es geht ja um kontrollierte Abgabe. Es geht ja nicht darum, einfach zu sagen, wir geben alles frei. Ich will es mal vielleicht zugespitzt zusammenfassen, der Dealer fragt nicht nach dem Personalausweis. Und es geht darum, dass wir hier die Märkte vernünftig aufräumen, dass es diesen Schwarzmarkt eben nicht mehr gibt, dass wir den austrocknen und dass an Erwachsene Cannabis abgegeben werden kann. Wir haben einen breiten Konsum in Deutschland, aber der ist nicht kontrolliert, was einerseits dazu führt, dass natürlich auch unter Umständen Kinder auf dem Schwarzmarkt an Cannabis herankommen und zum Zweiten die Produkte selber mittlerweile auch gefährlich sind, hoher THC-Gehalt und so weiter. Also diese qualitative Frage, das ist auch eine Frage des Gesundheitsschutzes und eben die Tatsache, dass wir hier einen großen Schwarzmarkt haben, das auszutrocknen, ist der Mühe wert.
Jetzt haben wir ja gerade schon auch mit Ronja Kemmer gesprochen von der CDU und die hat uns gesagt, naja, sie glaubt nicht so wirklich daran, dass mit einer Legalisierung der Schwarzmarkt jetzt wirklich ausgedünnt wird, sondern dass ja mit einer Legalisierung dann sogar der Jugendschutz eher noch in Gefahr ist. Sehen Sie das nicht auch so?
Nein, im Gegenteil. Und wir sehen ja auch aus Erhebungen, dass natürlich Dealer auch an Jugendliche verkaufen. Die machen da ja gar keinen Unterschied. Und insofern ist es klar, es bleibt ein Teil illegal. Legal, und zwar der Verkauf an Kinder. Darauf kann sich dann übrigens auch die Strafverfolgung konzentrieren. Wir haben ja Hunderttausende von Verfahren in Deutschland, die teilweise die Justiz, die Polizei lähmen, wo am Ende nichts bei rumkommt, weil der private kleine Konsum ja sozusagen in Deutschland mehr oder minder geduldet wird, heute schon. Aber da, wo es wirklich um Jugendschutz geht, da muss man sich natürlich drum kümmern. Das ist auch dann eine politische Aufgabe.
Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit dieser Schwarzmarkt tatsächlich zurückgedrängt wird?
Ja, er darf sich eben nicht mehr lohnen. Schwarzmarkt führt meistens auch zu höheren Preisen. Und was das Ziel natürlich sein muss, ist eine vernünftige, kontrollierte Abgabe an Erwachsene. Und dann kann sich Strafverfolgung auf das konzentrieren, was sinnvoll ist, nämlich was tatsächlich an illegalem Konsum da ist und natürlich auch die Verfolgung bei Delikten von härteren Drogen.
Wie könnte das denn aussehen, diese kontrollierte Abgabe in Zukunft hier in Deutschland? Erleben wir dann, dass dann hier plötzlich doch sehr viele Coffeeshops zum Beispiel aufmachen, wie in den Niederlanden, und dass man dann da seinen Joint konsumiert? Oder?
Es gibt verschiedene Wege. Es geht einerseits über diese Coffeeshops oder in kontrollierte Abgabestellen. Es gäbe die Möglichkeit, es über die Apotheken zu machen. Darüber müssen wir uns unterhalten. Da bin ich auch offen für intelligente und kluge Vorschläge. Und nochmal, es geht nicht darum, nach dem Motto, Kiffen ist super. Auch das ist gesundheitsgefährdend. Auch für Erwachsene im Übrigen, genauso wie der Konsum von Tabak, genauso wie der Konsum von Alkohol. Es geht also nicht um eine Verharmlosung, sondern es geht darum, einen klaren Rechtsrahmen zu schaffen und die Märkte vernünftig zu trennen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die das kritisch sehen, dass die von einer Verharmlosung sprechen. Das ist natürlich falsch, denn wir haben in Deutschland Drogenprobleme, auch bei legalen Drogen. Und die muss man natürlich genauso in den Griff bekommen.
Und da sagen ja Gegner auch, wir haben ja zwei legale Drogen, eine dritte brauchen wir ja gar nicht.
Naja, aber die Zahlen sprechen ja eine andere Sprache. Wir haben in Deutschland hunderttausendfach, mutmaßlich millionenfach Cannabiskonsum. Das scheint mittlerweile dazuzugehören. Ich will das gar nicht moralisch irgendwie bewerten, aber wenn der Staat hier dauernd wegschaut, und das tut er ja zurzeit, also die Politik schaut weg und lässt Gerichte, Staatsanwälte und Polizei sozusagen die Arbeit machen, die sich fragen, naja, also eigentlich schaut die Politik weg, aber trotzdem müssen wir hier jetzt mal Verfahren eröffnen. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und insofern ist da mehr Kontrolle. Aber natürlich bleibt auch Cannabis gefährlich. Und diejenigen, die sagen, das wollen wir nicht, die müssten eigentlich im gleichen Atemzug dann auch Alkohol verbieten. Auch damit ist Risiken verbunden. Und ich glaube, dieser Nanny-Staat nach dem Motto, die Bürger sollen nichts entscheiden, ist doch viel besser, wenn schlaue Politiker für die Bürger entscheiden. Den haben wir in Deutschland glücklicherweise nicht. Und deswegen haben wir an dieser Stelle noch eine Lücke. Es gibt breiten Konsum in Deutschland. Der muss vernünftig reguliert werden. Aber am Ende, wenn Menschen konsumieren wollen, müssen sie das Risiko selbst eingehen und auch die Entscheidung für sich selbst treffen können. Wir müssen schon wieder vom mündigen Bürger ausgehen. Also deswegen bin ich da zuversichtlich, dass wir auch zu einem Konsens kommen.
Okay, an der Stelle wollen wir jetzt mal ganz kurz zusammen durchatmen, weil wir haben ja jetzt echt viele Argumente und Punkte aus der Politik gehört, sowohl für als auch gegen legales Kiffen. Und das wollen wir jetzt nochmal ganz kurz mit euch sortieren. Einfach zusammengefasst, die Befürworter, also die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP, die sagen vor allem, wir müssen die Gesetze an die Realität anpassen, weil eben trotz Cannabisverbot immer mehr Leute kiffen. Das zeigen ja auch die Zahlen, über die wir eben geredet haben.
Genau, und die Regierung will den Dealern das Leben schwer machen, indem Gras dann ganz legal gekauft werden kann. Und damit soll auch die Qualität besser kontrolliert werden, weil man auf der Straße nicht immer genau weiß, was für ein Zeug bekommt man da eigentlich und was ist da wirklich drin.
Aber man muss auch sagen, nicht alle in der Politik halten das für eine tolle Idee, Cannabis legal zu machen. Die Union zum Beispiel, also CDU und CSU, die sind dagegen, weil sie eben nicht daran glauben, dass sich der Schwarzmarkt wirklich eindämmen lässt mit so einer Legalisierung. Und die Befürchtung ist auch, dass mehr Jugendliche unter 18 dann eventuell mit dem Kiffen anfangen könnten. Quasi so als Nebeneffekt, wenn Cannabis für Erwachsene legal wird. Aber ist das wirklich eine reale Gefahr? So, jetzt haben wir die Argumente aus der Politik für und gegen eine Cannabis-Legalisierung gehört. Aber wie das in der Politik eben immer so ist, die einen sagen so und die anderen, die sagen so. Die einen sind dafür, die anderen dagegen. Und wir wissen nicht bei jedem Argument, stimmt das eigentlich so?
Das ist für uns als Politikjournalisten ja manchmal echt schwierig, weil wir immer einkalkulieren müssen. Jeder in der Politik hat eigene Interessen bei einer Sache und manchmal werden die Argumente der anderen Seite, ja, kann man sagen, lieber ausgeblendet, damit die eigenen Argumente besser aussehen. Aber was machen wir in so einem Fall? Wir fragen die, die es besser wissen als wir, und das sind zum Beispiel Wissenschaftsreporter.
Einen, den ihr vielleicht auch kennt, ist Mirko Drotschmann. Bei YouTube ist er Mr. Wissen to Go. Und er hat sich auch mit dem Thema Cannabis-Legalisierung auseinandergesetzt, zum Beispiel viele Studien dazu gelesen. Und mit ihm zusammen wollen wir uns jetzt mal die Argumente der Befürworter und auch der Gegner einer Cannabis-Legalisierung genauer anschauen. Hallo Mirko.
Hi.
Also die Gegner der Legalisierung sagen ja immer, naja, das mit dem Jugendschutz, das klappt dann gar nicht mehr so gut, wenn man Cannabis legalisiert hat. Du hast ja jetzt mal verschiedene Dinge angeguckt. Gibt es denn Erkenntnisse? Klappt das vielleicht sogar besser oder läuft das wirklich schlechter mit dem Jugendschutz?
Naja, also es gibt ja schon einige Länder, in denen das ausprobiert wurde und in denen man insgesamt gute Erfahrungen gemacht hat. Kanada und Portugal werden da ja immer genannt und tatsächlich klappt das gut, da man ja dann die Kontrolle hat darüber, wer Cannabis konsumiert oder nicht. Denn das ist ein anderer Punkt. Der Schwarzmarkt wird ein Stück weit ausgetrocknet. Die Leute erwerben Cannabis legal überwiegend und da hat man natürlich in der Hand, wer es kaufen darf und wer nicht.
Und das hat auch nicht dafür gesorgt, dass jetzt mehr junge Menschen mit dem Kiffen anfangen.
Nein, es ist so, dass natürlich, oder was heißt natürlich, aber zu Beginn einer Entkriminalisierung mehr Leute erstmal ausprobieren. Aber ansonsten gibt es weder in Portugal noch in Kanada stark gestiegene Zahlen, insbesondere bei jungen Menschen, sondern das Niveau ist gleich geblieben oder sogar zurückgegangen. Die Zahl der Drogentoten ist in Portugal, wo es ja schon seit mehr als 20 Jahren eine Entkriminalisierung gibt, sogar stark zurückgegangen. Portugal hat 5-mal weniger Drogentote als der Rest der Europäischen Union. Das spricht schon dafür, dass es jetzt nicht unbedingt so ist, dass die Leute in Massen dann dazu greifen und dann auch beschädigt werden.
Ja, das Stichwort Jugendschutz fällt ja da ja auch immer wieder. Warum ist denn ja Cannabis aber für Jugendliche besonders gefährlich? Das wird ja auch von den Gegnern an der Legalisierung immer wieder angeführt. Kann man da aus wissenschaftlicher Sicht was zu sagen, warum es gerade für Jugendliche denn gefährlich sein kann zu kiffen?
Tatsächlich wird das auch von Befürwortern einer Legalisierung immer wieder angeführt. Die sagen, Cannabis ist gefährlich in der Entwicklungsphase. Man spricht da von einem Alter bis ungefähr 18 Jahren, in denen Cannabis zum Beispiel auf die Entwicklung des Gehirns negative Folgen haben kann. Das kann zu psychischen Erkrankungen kommen, aber auch zu physischen Erkrankungen. Und deshalb wird davor gewarnt, Cannabis zu konsumieren, wenn man noch in der Entwicklungsphase ist. Manche gehen auch so weit zu sagen, erst ab 21 oder vielleicht sogar ab 23, wie gesagt, das hängt vom jeweiligen Körper ab, aber unbestritten ist, dass das Cannabiskonsum, wie der Konsum jeder anderen Droge auch, negative Folgen haben kann in der Entwicklungsphase.
Was bedeutet das denn jetzt genau? Also viele Gegner sagen ja, man muss sagen, eher platt, Kiffen macht dumm.
Das ist vermutlich dann doch etwas zu platt gesagt. Die Auswirkungen sind völlig individuell. Manche junge Menschen haben vergleichsweise wenig Folgen, andere sehr starke Folgen. Da entwickeln sich zum zum Beispiel Psychosen. Das ist ein sehr, sehr häufig genannter Punkt, wenn es um Nebenwirkungen geht oder entwickeln Depressionen. Auch das kann eine Folge sein. Und insbesondere, und da gibt es auch einige Studien zu, in Zusammenwirkung mit Alkohol, ist Cannabiskonsum in jungen Jahren definitiv schädlich für die weitere Entwicklung bis hin zu Wachstumsstörungen und anderem.
Wir haben ja auch mit Leuten gesprochen, bei denen das tatsächlich so war, bei denen tatsächlich auch Schäden zurückgeblieben sind. Wie muss man das denn einschätzen, Mirko? Ist das Risiko, eine Psychose zu bekommen, tatsächlich groß?
Es ist vor allem dann groß, wenn man in der Entwicklungsphase THC konsumiert. Dazu zählen dann Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Panikattacken, eben genau das, was man so unter dem Überbegriff Psychosen zusammenfasst. Und die Menschen, die darunter leiden, haben oft schon sehr früh angefangen, mit 13, 14, 15 Jahren und das dann über einen längeren Zeitraum konsumiert. Es wird dazu viel geforscht, aber ich bin kein Arzt, aber auch ich würde Leuten unter 18 davon abraten, Cannabis zu konsumieren, weil die Folgen eben schon frappierend sein können.
Und gibt es denn Studien darüber, wie viel man so kiffen kann, bevor es richtig gefährlich wird?
Generell geht es ja um THC, Tetrahydrocannabinol. Das ist der Hauptwirkstoff oder eigentlich der Wirkstoff, der dann auch den Rausch verursacht. Und da geht es dann um den Gehalt von THC im Blut. Und ganz interessant ist da der Blick auf den Straßenverkehr. Der Deutsche Handverband, das ist sozusagen die Lobbyorganisation der Legalisierungsbefürworter, hat dazu vor einiger Zeit mal eine Stellungnahme veröffentlicht. Da geht es darum, ab wann ist denn die Fahrleistung beeinträchtigt, wenn man gekifft hat? Und sie beziehen sich da auf verschiedene wissenschaftliche Studien und sagen, bei 100 Nanogramm pro Milliliter THC im Blut sollte man nicht mehr Auto fahren. Danach wird das ziemlich schnell abgebaut und dann ist es wiederum okay und irgendwann ist es dann wieder möglich. Aber auch hier schwingt natürlich mit, ein bestimmter Gehalt von THC im Blut kann Folgen haben. Beim Autofahren, aber auch sonst auf das Verhalten. Und je höher der THC-Gehalt im Blut ist, desto gefährlicher kann es natürlich letztendlich auch für den Körper werden. Und deshalb gilt natürlich, je mehr, desto schädlicher.
Okay, aber ich hab auch so ein bisschen rausgehört, dass es da ja doch sehr viele Studien zu dem ganzen Thema gibt, ja, die ganz verschiedene Dinge auch zum Thema Cannabiskonsum sagen. Von deiner Seite aus, spricht das jetzt eher für oder gegen eine Legalisierung, wenn man das ganze Bild betrachtet? Oder geht es da immer nur ganz krass um die Details, wie man es nachher macht?
Ja, darum geht es. Es geht um die Person selbst, die konsumiert. Und letztendlich geht es auch um die Frage der Ethik. Wir haben Drogen wie Zigaretten und Alkohol, die legal sind, die mindestens genauso gefährlich sind wie Cannabis. Und die Frage ist, warum sollte man das eine verbieten und das andere erlauben? Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich selbst, und das sage ich nicht nur so, das ist tatsächlich so, habe noch nie in meinem Leben gekifft. Ich würde mich aber trotzdem als Cannabis-Legalisierungsbefürworter in gewissem Umfang bezeichnen, einfach weil für mich die Pro-Argumente überwiegen. Insbesondere, wenn man sich das Argument der Verbrechensbekämpfung anschaut. Kanada, das Beispiel zeigt zum Beispiel, dass da innerhalb von nur 4 Jahren der Schwarzmarktkonsum auf ungefähr ein Drittel gesunken ist und Leute, die die Produkte nicht mehr auf dem Schwarzmarkt kaufen, laufen auch weniger Gefahr, zum einen verunreinigten Stoff zu bekommen, ganz, ganz großes Gesundheitsrisiko, und zum anderen tatsächlich Cannabis dann wirklich als Einstiegsdroge zu nutzen, denn wenn man bei seinem Dealer Cannabis bekommt, dann bietet der einem vielleicht auch nochmal was anderes an, hier eine Pille oder da mal was zum durch die Nase ziehen. Da ist für mich die Gefahr, dass Cannabis eine Einstiegsdroge sein kann, wenn es illegal ist, weiterhin deutlich größer.
Ja, Mr. Wissen to go, Mirko Drotschmann, danke dir bis hierhin. Das hat uns auf jeden Fall ja sehr geholfen, was du uns so gesagt hast, um diese Argumente ein bisschen besser einzuordnen, die wir bisher so gehört haben. Danke dir.
Genau, danke dir, Mirko.
Ja, sehr gerne.
Ja, auf einen Punkt, den wir da gerade mit Mirko besprochen haben, auf den wollen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer eingehen, nämlich das Thema Psychosen. Das ist tatsächlich ein Thema, gerade für jüngere Konsumenten. Das kann passieren, dass man psychische Probleme durchs Kiffen bekommt. Es muss nicht, aber es kann passieren. Und das sollte man bei dieser Diskussion einfach immer mit berücksichtigen, weil das ja auch bei Gegnern der Legalisierung immer wieder auch als Argument kommt.
Ja, und genau deswegen wollen wir da auf jeden Fall mehr drüber erfahren. Und einer, den es erwischt hat, ist Linus Neumeier. Und mit dem sprechen wir jetzt darüber. Hallo Linus.
Hallo.
Du hattest durchs Kiffen eine Psychose. Was heißt das denn genau?
Runtergebrochen, ich habe ganz, ganz oft Panikattacken bekommen. Mein Vertrauen halt in meine Psyche ist komplett verloren gegangen. Ja.
Kannst du es da beschreiben, vielleicht so an einer Situation vielleicht, die dir einfällt, wo du gemerkt hast, wie schlimm das damals war?
Der erste Auslöser, wo ich gemerkt habe, dass irgendwas nicht mit mir stimmt, da war ich im Urlaub unterwegs, habe auf einmal totales Herzrasen bekommen. Ich habe das halt damals noch überhaupt nicht einordnen können. Ich dachte halt, mir geht es irgendwie schlecht, ich habe was Schlechtes gegessen, aber man kann keinen Gedanken mehr fassen. Es stellen sich irgendwie in einem alle Haare auf und man achtet nur auf das, was in seinem Körper vorgeht und man hat da gar keine Kontrolle drüber. Und da kriegt man mega Angst und hat halt das Gefühl, man könnte jetzt gleich sterben oder irgendwelche Dinge machen, auf die man keinen Einfluss hat.
Und kam das sozusagen immer im Zusammenhang mit dem Kiffen oder kam das in Situationen, wo du auch länger nicht gekifft hast? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich habe in der Zeit davor viel gekifft und dann durch diesen Auslöser nicht mehr. Und auch ich habe, bevor das passiert ist, nicht gekifft gehabt. Also da war ich bestimmt eine Woche lang, hatte ich da nichts gekifft, als diese erste Panikattacke kam. Und auch alle darauf folgenden standen nicht im direkten Zusammenhang mit dem Konsum.
Was ist dann passiert? Also bist du irgendwann zum Arzt gegangen und der hat gesagt, ja, das kommt sehr wahrscheinlich vom Cannabiskonsum und hast du dann Hilfe bekommen?
Also ich wollte zuerst zur Psychotherapie, da hatte ich aber noch relativ lange Wartezeit auf das erste Gespräch und bin daher vorher zum Psychiater gegangen. Der hat mir dann noch das Medikament geschrieben, was ich genommen habe. Ja, und dann in die Psychotherapie danach, genau. In Kombination quasi. Der Psychiater hat mir immer das Medikament verschrieben und die Psychotherapie war das quasi die Gesprächsbegleitung, sage ich mal so.
Und hast du dann auch mit dem Kiffen sofort aufgehört oder ist das für dich weiterhin ein Thema?
Nein. Ich habe da radikal alles gekappt. Seitdem kiffe ich nicht mehr, rauche nicht, trinke keinen Alkohol, kein Koffein. Also ja, so clean, wie es geht.
Und hat das dazu geführt, dass diese Psychosen weniger geworden sind oder vielleicht sogar ganz aufgehört haben?
Ja, also heute haben sie ganz aufgehört.
Ja, jetzt will ja die Bundesregierung die neue das Kiffen legal machen. Aber was sagst denn du jetzt dazu mit deinem Background?
Boah, das ist nicht. Ich habe mir da schon echt oft Gedanken dazu gemacht. Also als es damals noch richtig akut war, da hätte ich natürlich gesagt, ich bin da vollkommen dagegen. Aber ich muss auch so ehrlich sein, wenn wir jetzt dann nicht sowas widerfahren wäre, dann würde ich höchstwahrscheinlich immer noch ab und zu kiffen. Also mittlerweile denke ich, jeder muss irgendwie seine Erfahrung selber machen, wobei ich natürlich ganz klar davon abrate, weil ich jetzt schlauer bin. Es gibt Leute, die haben nie ein Problem damit, aber ich gehöre zu den Leuten, die es halt nicht vertragen, ne? Und da bin ich sicher nicht der Einzige in Deutschland, ne? Unabhängig davon bleibt eine psychische Veranlagung vorhanden, die man halt mitbringt, ne?
Tja, wir sind ja nun wirklich keine Ärzte, die sich mit Psychosen auskennen, aber wir haben mit einer echten Expertin darüber sprechen können, und zwar Eva Hoch von der Uniklinik in München. Sie beschäftigt sich seit Jahren schon mit dem Thema Cannabiskonsum und auch mit den Folgen, und sie hat uns erzählt, wie das mit Psychosen zusammenhängt.
Das ist so, dass Cannabiskonsum tatsächlich mit einem höheren Auftreten von psychischen Störungen wie beispielsweise Psychosen, Angststörungen, bipolaren Störungen, Depressionen einhergeht. Je früher intensiver Cannabis gebraucht wird, desto höher ist das Risiko für eine psychische Störung. Man würde aber auch sagen, es gibt noch andere Risikofaktoren für eine psychische Erkrankung. Man würde sagen, Cannabis ist ein Trigger oder ein Stressor. Jemand, der eine gewisse genetische Veranlagung hat, man sagt, ein Drittel in der Bevölkerung hat diese Anlagen für eine Psychose oder der auch weitere Stressoren in seinem Leben hat, der ist anfälliger, wenn er Cannabis konsumiert, dann eine Psychose zu entwickeln.
Okay, also das nochmal kurz zusammengefasst. Psychosen sind tatsächlich ein Ding, was für viele Menschen relevant ist, und sie können durch Kiffen ausgelöst werden, aber es muss eben nicht unbedingt sein. Und in der Regel ist Kiffen nicht der alleinige Auslöser. Wir sprechen da jetzt also nicht unbedingt über ein Massenphänomen, also dass Menschen alleine durchs Kiffen dann psychisch krank werden.
Auf jeden Fall aber spricht es dafür, dass beim Cannabisverkauf eine gute Beratung wichtig wäre, weil das Kiffen sonst für manche Menschen wirklich psychisch zur Falle werden kann.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt bei dem ganzen Thema. Insgesamt kann man schon zusammenfassen, dass es viele Studien und Untersuchungen zum Thema Cannabis gibt, die jetzt zumindest nicht gegen eine Legalisierung sprechen. Und andere Länder wie Kanada oder Portugal, die haben durchaus gute Erfahrungen damit gemacht, haben wir eben von Mirko gelernt. In Kanada ist zum Beispiel der Handel auf dem Schwarzmarkt zurückgegangen nach der Legalisierung und in Portugal die Zahl der Drogentoten. Man muss aber auch sagen, in Portugal ist es nicht wirklich legal oder freigegeben, aber es wird eben nicht mehr strafverfolgt.
Aber aus der Medizin weiß man auch, Kiffen ist gesundheitlich nicht ganz unbedenklich, vor allem für jüngere Leute, wenn sie noch in der Entwicklung sind. Und da muss der Staat dann schon genau gucken, ab welchem Alter Cannabis wirklich legal werden sollte.
Ja, jetzt haben wir die Argumente für und gegen legales Kiffen gehört und wir wissen auch, es ist natürlich nicht unbedenklich. Man muss aber auch sagen, das sind Rauchen und Alkohol auch nicht. Und da stellt sich doch eine Frage, warum ist Cannabis überhaupt verboten, aber Alkohol zum Beispiel nicht?
Ja, womöglich geht's vielen von euch jetzt wie uns und ihr denkt, das ist irgendwie nicht logisch. Und wir wollten das jetzt wissen, warum und weshalb das alles so geregelt ist, wie es geregelt ist. Und ehrlich gesagt, hat uns die Geschichte dahinter dann schon auch ganz schön irritiert.
Wir befinden uns in den USA vor rund 100 Jahren. Aus Cannabispflanzen wird jede Menge hergestellt. Medikamente, Öl, Papier, Kleidung. Aber vor allem wird es auch konsumiert. Konservative Politiker finden das nicht gut. Unter ihnen ist Harry Anslinger. Der hatte aber erst einmal eine andere Sache, die er bekämpfen wollte. Alkohol. Als Leiter der Behörde für Prohibition, also das offizielle Verbot in den USA, Alkohol herzustellen oder zu verkaufen. Seit 1920 galt dieses Verbot, wurde aber 1933 aufgehoben. Die Prohibition ist gescheitert, weil die Leute heimlich trotzdem getrunken haben. Harry Anslinger hat ab da ein Problem. Er ist jetzt Chef einer Behörde, die eigentlich gar keine Aufgabe mehr hat. Viele tausend Menschen, die sich um die Einhaltung der Prohibition kümmern sollten, sollen ihren Job verlieren. Und auch der Chemieindustrie und Arzneimittelherstellern ist Cannabis ein Dorn im Auge, weil sie lieber ihre künstlich hergestellten Produkte verkaufen wollen. Anslinger beginnt, Geschichten zu sammeln über die Folgen von Cannabiskonsum. Er startet eine Kampagne, unter anderem mit der Aussage, dass Kiffen wahnsinnig mache oder Menschen zu mördern. Filme behaupten, dass man seinen Trieb nach dem Kiffen nicht mehr kontrollieren könne. Und Anslinger lebt seinen Rassismus offen aus. Cannabis lasse Schwarze denken, sie seien so gut wie Weiße, behauptet er. All das ohne wirkliche wissenschaftliche Grundlage. Trotzdem, auch andere einflussreiche Menschen machen sich irgendwann für ein Verbot stark. Der Effekt, Kiffen wird in den USA verboten. Durch seinen Einfluss wird Anslinger auch in die Vereinten Nationen berufen und setzt sich dort weiter dafür ein, Cannabis zu verbieten. Und zwar weltweit.
Tja, was soll man dazu sagen? Eine schräge Geschichte könnte man das nennen. Oder auch das ist leider Politik. Menschen setzen ihre Interessen durch und manchmal ist das nicht unbedingt rational. Und es wird auch nicht immer ganz fair gespielt. Auch das bekommen wir hier in unserer täglichen Arbeit in Berlin immer wieder mit. Auch wenn das in der Regel nicht solche Auswirkungen hat wie die Geschichte von Harry Anslinger.
Die Auswirkungen der Kriminalisierung von Cannabis, die sind für viele Menschen in Deutschland aber immer noch sehr real. Man muss es jetzt nicht unbedingt gut finden, wenn Menschen Drogen nehmen, aber sie tun es. Und manchmal führt das mit der Strafverfolgung dann auch zu ziemlich merkwürdigen Geschichten, zum Beispiel die hier von Stefan aus Berlin.
Hallo.
Stefan, erzähl uns doch mal, ja, was in Sachen Cannabis bei dir los war.
Ich hatte eine kleine Cannabispflanze bei mir hochgezogen letzten Frühling und der Feuermelder bei mir in der Küche ist angesprungen, aus eigentlich keinem Grund. An dem Tag war ich halt leider im Büro und die Polizei war halt als erstes da, hat meine Tür quasi aufgebrochen und gesehen, oh, in meiner Küche steht da eine Cannabispflanze.
Was haben die daraufhin gemacht?
Ja, daraufhin haben die sich telefonisch bei einem Richter einen Wohnungsdurchsuchungsbeschluss geholt und ja, dann wurde dann doch schon relativ zügig überall reingeschaut, alles mal so durchwühlt. Ja, und es war natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl.
Weil die Polizei dachte, du hättest noch wie viele kleine andere Cannabispflanzen da?
Ja, genau. Also ich hatte noch eine kleine Menge Cannabis tatsächlich da, die sie halt auch gefunden haben.
Und was ist dann passiert?
Polizisten meinten halt, ja, ich werde auf jeden Fall noch Post bekommen. Genau, und dann habe ich einige Monate gewartet. Das Ende der Geschichte war, dass das Verfahren halt auch dann fallen gelassen wurde und im Endeffekt hat das der Polizei Zeit und Geld gekostet und mir nur Nerven.
Genau, und das zeigt doch, wie sinnlos das manchmal ist, wenn man was verbietet, aber dann eigentlich nichts mehr passiert. Das kostet viel Zeit und Geld und bringt aber irgendwie gar nichts.
Okay, bei Stefan ist diese Geschichte ja noch glimpflich ausgegangen, aber es gibt auch viele Menschen, die konsumieren Cannabis und die brauchen dann ja wirklich Hilfe, weil sie eben abhängig sind. Thorsten Zellgert ist einer von denen, die helfen. Er organisiert in Nordrhein-Westfalen Selbsthilfe für Menschen, die Drogen nehmen, mit dem Verein Yes. Und er kennt sich da selbst ganz gut aus, welche Sorgen man als Konsument hat, weil er nämlich selbst im Gefängnis saß.
Ich war tatsächlich insgesamt zweimal im Gefängnis. Also eine Bewährungsstrafe, die erste habe ich tatsächlich nur für den Konsum erhalten. Und später war es dann auch Beschaffungskriminalität, die dazu kam, als ich dann wirklich auch völlig am Ende obdachlos war und dann auch Diebstähle begangen habe. Alles, was eben ging, um die Sucht zu finanzieren. Und das Gefängnis hat da nicht unbedingt dazu beigetragen, mich zu läutern, sag ich mal. Weil in Gefängnissen bekommt man im Prinzip auch alles. Gerade Cannabis. Und es hilft auch ein bisschen.
Das heißt, letztendlich sagen Sie, die Kriminalisierung hat für Sie alles noch schlimmer gemacht, als es ohnehin war. Sprich, Sie kamen erst ins Gefängnis und dann kam der noch tiefere Fall?
Definitiv kann man das mit so sagen. Ich meine, es gibt andere Stimmen, die sagen, das Gefängnis hat einem das Leben gerettet. Dafür, dass man im Prinzip keinem anderen wehtun will, auch nicht muss oder kann, mit so hohen Strafen droht. Das führt natürlich dazu, dass man das noch verschlossener macht. Und es hat mich nicht davon abgehalten, als ich rauskam, auch wieder tief einzutauchen und immer noch das Gefühl zu haben, ich darf da bloß nichts nach außen dringen lassen, sonst bin ich bald wieder drin. Also das ist so ein Kreislauf, der hat das nicht wirklich durchbrochen.
Tja, was Thorsten Zellgert also sagt, die Kriminalisierung bringt Leute ins Gefängnis und das macht es dann manchmal nur noch schlimmer. Und weil Sucht sowieso so stigmatisiert ist und die Gefahr besteht, bestraft zu werden, trauen sich Betroffene eben oft auch einfach nicht, sich Hilfe zu holen. Und deswegen sagt Thorsten ganz klar, die Legalisierung muss aus seiner Sicht kommen.
Ja, und das sagen übrigens auch andere, wie zum Beispiel der Verein LEAP, L-E-A-P schreibt sich das. Und dieser Verein setzt sich aus der Perspektive von Staatsanwälten, Richtern oder auch Polizeibeamten dafür ein, dass die Legalisierung kommt. Hubert Wimber ist Mitglied in diesem Verein und er kann aus der Polizeiarbeit berichten, wie das da so läuft.
Einen schönen guten Tag.
Herr Wimber, Kriminalbeamter AD, habe ich Sie so richtig bezeichnet?
Na, ich bin Polizeipräsident AD, also fast 18 Jahre der Dienstvorgesetzte von 1800 Polizeibeamten und Beamtinnen, die zum Teil auch Kriminalbeamte waren.
Umso mehr verwundert einen ja dann, dass Sie sagen, ja, Cannabis muss legalisiert werden.
Genau, weil wir natürlich die Erfahrung gemacht haben, dass die Prohibition nichts Positives bewirkt. Sie finanziert eine gigantische Industrie, die nennen wir organisierte Kriminalität, und sie verschlechtert den Gesundheitsschutz der Konsumierenden, die aus sehr individuellen Gründen für sich zu der Überzeugung gekommen sind, ich kiffe lieber, als dass ich Alkohol trinke, zum Beispiel, um es ganz schlicht zu machen. Dieser Schwarzmarkt, der die logische Folge der Prohibition ist, kennt keinen Verbraucher, keinen Jugendschutz. Sie wissen nicht, was sie sich einkaufen. Aber jeder vernünftige Konsument hat ja ein Interesse daran, dass er, wie wir alle als Verbraucher, Hinweise darauf bekommt, erstens, was ist Inhalt dieses Stoffes? Also das, was wir als Verbraucher alle wollen, das wird auf diesem Markt verweigert und das ist auch eine Konsequenz des Schwarzmarktes und wir können da nur besser werden an dieser Stelle.
Haben Sie denn aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus schon Dinge erlebt, wo Sie gesagt haben, das jetzt weiter zu verfolgen, das ergibt ja gar keinen Sinn.
Wir reden ja über Strafrecht. Strafrecht ist sozusagen die einschneidendste Reaktion des Staates auf unerwünschtes Verhalten. Selbstschädigung ist im Regelfall in unserem Rechtssystem nicht strafbar. Also schon sozusagen diese abstrakt-theoretische Ebene führt dazu, dass man den Kopf schüttelt und sagt, was machen wir da eigentlich? Und was bewirken wir damit, wenn der in einem halben Jahr wieder da ist? Was bewirken wir damit, wenn die Staatsanwaltschaft das Verfahren hinterher einstellt? Also was ist sozusagen der Sinn dieser ganzen Geschichte. Und wir sagen, weg von dieser Kifferverfolgung, kümmert euch wirklich um die Probleme der Kriminalität, die wir in unserem Land haben.
Wäre das denn wirklich auch merkbar, was da an Kräften frei wird, wenn man eben die Kiffer nicht mehr verfolgt?
Wenn man alle Delikte nach dem Betäubungsmittelstrafrecht zusammenfasst, sind wir aktuell bei 361.000 polizeilichen Ermittlungsverfahren. Und das sind 6% aller polizeilichen Ermittlungsverfahren laut der polizeilichen Kriminalstatistik. Und 6% ist natürlich schon eine relevante Größe.
Kommt man denn, würden Sie sagen, in der Praxis dann besser ran an die, an den Schwarzmarkt? Würde der vielleicht kleiner werden tatsächlich, wenn man Cannabis legalisiert?
Der würde sicherlich kleiner werden. Das ist sozusagen, ich habe ja gerade das Beispiel Kanada erwähnt, wie relativ schnell nach nur 3 Jahren eigentlich der Schwarzmarkt quantitativ so gut wie keine Rolle mehr spielt.
Was wäre denn die Voraussetzung dafür, dass wirklich der Schwarzmarkt zurückgeht? Andersrum gefragt, was dürfte denn aus Ihrer Sicht auf gar keinen Fall in diesem Gesetz stehen, damit auch das wirklich so eintritt?
Dass wir eine unrealistische Altersgrenze fordern. Wir sagen 18 Jahre plus als jemand, der als erwachsen gilt und den Zugang zu diesem Markt haben soll. Wir dürfen, glaube ich, keine zu engen Grenzwerte für das THC festsetzen. Das ist auch so eine Erfahrung in den letzten Jahren, dass die Konzentration angestiegen ist und Leute das auch nutzen. Aber wir wollen jeden entscheiden lassen, ob er Bier trinkt oder Wodka konsumiert. Also ich meine, um das mal auf eine legale Droge zu beziehen, das weiß jeder bewusst und niemand wird die gleiche Menge Wodka trinken, wie er Bier trinken würde. Also das sind zwei ganz wichtige Geschichten und wir müssen über den Preis reden. Wir dürfen uns nicht zu weit vom Schwarzmarktpreis entfernen. Das sind sozusagen ein paar Festlegungen, die wichtig zu beachten sind, um den legalen Markt für Konsumierende attraktiv zu erhalten.
Sie haben ja gesagt, Sie waren Polizeipräsident und haben damals ja auch schon diese Position vertreten, nehme ich an. Ich gehe davon aus, dass Kolleginnen und Kollegen da nicht immer besonders wohlwollend gegenüberstanden.
Ja, das stimmt. Die Polizisten haben sich natürlich in diesem Prohibitionsregime eingerichtet. Sie sind Drogenfahnder, sie sind Drogenermittler, sie sind verdeckte Ermittler und es liegt ihnen auch. Insofern macht man sich im Regelfall mit der Forderung nach Entkriminalisierung in der Polizei keine Freunde. Aber auf der anderen Seite kriegen Polizeibeamte und Beamtinnen natürlich auch mit, wie die gesellschaftliche Diskussion läuft. Insofern gibt es einen Umdenkungsprozess, der dazu führt, dass man auch etwa mit den Polizeigewerkschaften, mit dem Bund Deutscher Kriminalbeamter, sehr viel offener über diese Thematik diskutieren kann und nicht auf diese ideologischen Barrieren stößt.
Tja, Herr Wimber hat das ja schon angesprochen. Cannabis zu legalisieren, das würde viel Arbeit bei der Polizei sparen, auch bei Richtern und auch bei Staatsanwaltschaften, weil der Staat bzw. die Justiz hat ganz schön viel damit zu tun, Cannabiskonsumenten zu ermitteln, ja, und im Zweifel auch zu bestrafen, wenn sie das überhaupt tun. Bei Stefan, das haben wir ja eben gehört, da ist gar nichts passiert. Aber wie viel ist das wohl, was da anfällt bei den Kosten? Das wollten wir wissen und da haben wir auch eine Studie zugefunden.
Und zwar von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und die Forschenden dort sagen, 1,4 Milliarden Euro könnten da gespart werden und zwar jedes Jahr, das ist schon einiges, finde ich. Und wenn wir schon dabei sind, aus der Studie geht auch hervor, dass legales Kiffen auch ein riesiges Geschäftsmodell wäre für den Staat. 1,8 Milliarden Euro an Steuereinnahmen könnte er nämlich dadurch kassieren. Alles in allem zusammengerechnet, auch mit anderen Effekten, wie zum Beispiel Arbeitsplätzen, die dann entstehen und so weiter, könnte der Staat am Ende mit einem Plus von 5 Milliarden Euro aus der ganzen Nummer rauskommen und zwar jedes Jahr. Und auch das würde natürlich mitdiskutiert, wenn es jetzt um die Legalisierung geht. Die Studie, die verlinken wir euch mal in den Shownotes, falls ihr da mal selber reinschauen wollt.
Damit haben wir schon mal eine Frage beantwortet, die wir hier an dieser Stelle beantworten wollten. Ja, finanziell lohnt sich das wohl mit der Legalisierung, für den Staat auf jeden Fall, aber es scheint sich auch für Firmen zu lohnen. Und die bereiten sich schon jetzt auf das große Geschäft vor, das haben uns die Leute erzählt, die hier in Berlin eine Kiffermesse organisieren, nämlich die Mary Jane.
Ja, und wir zwei Cannabis-Newbies, sag ich mal, wir haben uns auch mal auf diese Messe getraut und mal in Ruhe umgeguckt. Und es war schon ein Erlebnis, da gab's wirklich jede Menge Zeug, alles rund um Cannabis, viele Kekse natürlich, Schokolade oder auch getrocknete Blüten. Die sahen schon ziemlich eindeutig aus, muss man sagen. Aber wegen der Gesetze hier natürlich alles nur mit CBD. Solche Produkte kennt ihr wahrscheinlich auch. Da gibt's ja inzwischen auch ganz viele eigene kleine Läden für. Aber was genau verkaufen die da eigentlich? Und warum ist sowas wie CBD-Schokolade erlaubt in Deutschland, aber richtiges Kiffen nicht?
CBD und THC, beides Stoffe, die in Cannabis enthalten sind. THC ist der Stoff, der bei uns und in den meisten anderen Ländern verboten ist. Er wirkt berauschend und er wirkt auf das zentrale Nervensystem. Konzentration, Denkfähigkeit, Bewegung und die allgemeine Koordination werden beeinflusst. Man wird high. CBD wiederum wirkt anders. Es entspannt und ist eben nicht berauschend und ist daher völlig legal.
Wir haben uns auf dieser Hanfmesse auch mit verschiedenen Leuten getroffen, zum Beispiel mit Marijn Ruhrsch van der Grote. Er ist der Vizepräsident vom Deutschen Branchenverband Cannabiswirtschaft und er sagt, viele Firmen, die jetzt noch CBD herstellen, die können dann auch recht einfach umstellen, wenn es soweit ist.
Ich glaube, die meisten CBD-Blütenfirmen würden sehr gerne auch zusätzliche THC-Blüten mit aufnehmen, weil die ja eh schon dafür aufgestellt sind. Ob man jetzt eine Pflanze für CBD oder für THC anbaust, ist am Ende auch dann egal.
Was er uns aber auch gesagt hat, man muss ganz schön aufpassen, wie man das mit der Legalisierung angeht, weil Ziel ist ja, wie wir schon gehört haben, dass der Schwarzmarkt zurückgeht.
Insgesamt wird der Schwarzmarkt, glaube ich, großenteils zurückgeführt, aber das hängt von den Bedingungen ab. Wenn Sie eine THC-Hochgrenzwerte machen, dann wird alles darüber hinaus bleibt in der Schwarzmarkt. Wenn Sie sagen, Versandhandel geht nicht, werden bestimmte Gruppen auch wegen der Abstand zu den Fachläden auch nicht das machen können. Also jede Begrenzung, die Sie auf der Legalisierung introduzieren werden, wird ein Schlupfloch für den Schwarzmarkt kreieren. Also umso breiter und offener es gestaltet wird, umso mehr kann der Schwarzmarkt auch zurückgedrungen werden. Und der Fokus muss vor allem darauf liegen, dass die Qualitäten reguliert werden, dass die Möglichkeiten bestehen, dass jeder Nutzer das immer auch checken lassen kann und dass er Vertrauen hat in dem Produkt. Und das Vertrauen in dem Produkt wird er nur in den legalen Markt mit Sicherheit finden können und nicht in den Schwarzmarkt.
Ja, und genau solche Aspekte sind ja auch Teil des Prozesses, der seit kurzem hier im politischen Berlin stattfindet. So wie das ja immer läuft mit Gesetzen, diesmal auch bei der Cannabis-Legalisierung natürlich. Die Bundesregierung, die spricht da mit allen möglichen Beteiligten, zum Beispiel mit dem Deutschen Hanfverband, mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, aber eben auch aus der Industrie, um die Frage zu klären, wie könnte das mit der Legalisierung hier bei uns eigentlich laufen und was muss man da beachten und wo liegen eigentlich die Probleme dabei?
Ja, in unserem Fall gab es hier schon mehrere Anhörungen zum Thema Cannabis und da waren natürlich auch Vertreter der Cannabiswirtschaft dabei, das hast du ja gesagt. Und natürlich haben die auch ein Interesse, die wollen Geld verdienen. Aber da kommen dann auch Aspekte wie der raus, dass man schon auch vorsichtig sein muss, wie man den THC-Gehalt festsetzt. Das heißt also, wie viel Wirkstoff im verkauften Cannabis drin sein darf oder ab welcher Grenze das dann vielleicht sogar doch strafbar sein könnte. Das haben die auf dem Schirm und da können die auch in so einem Prozess drauf hinweisen. Und ich bin ehrlich, mir war das zumindest neu, dass es da so eine Diskussion drüber gibt. Aber das sind eben so Aspekte, von denen uns auch Marijn Ruhrsch van der Grote erzählt hat.
Das wäre nicht das richtige Signal, weil man dann auch als Polizist nicht weiß, ist das jetzt über 20 oder unter 20. Und dann haben wir das gleiche Schlamassel, weil dann werden sie trotzdem konfisziert und dann haben wir keinen Gewinn bei Linderung der Justiz. Also man muss da die Bevölkerung ein bisschen Vertrauen schenken, dass sie das dann auch tatsächlich durchziehen wollen und dass die halt Qualität haben wollen von guten Geschäften, mit guten Aufklärungen, weil dann wissen sie auch, dass sie ein sauberes Produkt bekommen. Weil heutzutage der Schwarzmarkt ist so verseucht von schlechter Qualität, dass das wirklich zu Gefahren führt. Also die Gefahren werden genommen, durch es zu legalisieren und gut zu regulieren.
So, auch hier wollen wir jetzt erstmal ganz kurz zusammen mit euch durchatmen und nochmal so ein bisschen sortieren, was wir da gerade eigentlich alles so gehört haben. Fest steht, würde ich sagen, bei der Cannabis-Legalisierung, da geht's auch um richtig viel Geld.
Richtig, und zwar einerseits für den Staat, weil der auf die Cannabis-Produkte natürlich Steuern erheben könnte. Bis zu 2 Milliarden Euro könnten das geschätzt werden, haben wir gehört. Und auf der anderen Seite steht auch schon die Cannabis-Branche in den Startlöchern.
Geklärt werden müsste dann aber natürlich auch noch, wo das Cannabis eigentlich herkommen soll. Cem Özdemir, unser Bundeslandwirtschaftsminister von den Grünen, der sagt, viele Landwirte in Deutschland, die hätten schon Interesse gezeigt, künftig auch Hanf auf ihren Feldern anzubauen. Und das wäre dann für die möglicherweise auch nochmal ein gutes Geschäft.
Aber natürlich spielt nicht nur Geld bei der Legalisierung eine Rolle. Die Politik hier in Deutschland, die schaut natürlich auch auf die Erfahrungen, die andere mit dem Thema schon gemacht haben. Wir haben jetzt schon öfter von Kanada gesprochen, aber auch andere Länder haben uns da was voraus. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
Jeder von uns kennt doch irgendein Vorurteil über die Niederlande, oder? Am häufigsten würde ich sagen, kommt da sofort, die kiffen doch da alle immer. Und man muss sagen, ja, die Niederlande, die gehen mit Cannabis anders um als wir in Deutschland und das schon seit Jahrzehnten. Und deswegen gilt unser kleines Nachbarland da auch gerne als Vorbild.
Und Vorbild heißt in dem Fall, die, die in Deutschland das Gesetz schreiben sollen, die schauen, können wir lernen von den Erfahrungen anderer Länder. Deshalb dauern Gesetze manchmal auch so lange, das haben wir ja eben schon mal erzählt. Auch im Fall der Cannabis-Legalisierung gab es da eben mehrere Termine hier in Berlin. Und da wurde angehört, was zum Beispiel die Niederlande gemacht haben, wie sie die Probleme dabei lösen und auch welche neuen Probleme dabei vielleicht so aufgetaucht sind.
Und das interessiert natürlich auch uns beide. Und deswegen holen wir uns jetzt mal Hilfe bei Liedeke Morsinkhoff vom niederländischen Rundfunk NOS.
Hallo.
Die Niederlande sind ja bei uns sozusagen bekannt als ja das Land für Kiffer in Europa schon seit Jahrzehnten. Ist da was dran?
Ja, da ist was dran. So wie man sich das meistens außerhalb von den Niederlanden vorstellt. Ich fahre mal nach Amsterdam und gehe da ganz gemütlich und ganz einfach gehe ich zu einem Coffeeshop und bestelle mich da mein Cannabis oder sogar eine schon vorgedrehte Tüte und rauche die da mit anderen Leuten ganz gemütlich, gesellig, würden wir auf Niederländisch sagen. Oder ich nehme es halt mit und rauche irgendwo im Park und für keine ist das ein Problem. Diese Paradiesvorstellung, das stimmt. Es stimmt aber auch nicht mehr so ganz wie zum Beispiel in den 80ern oder den 90ern, denn auch einiges an den Umständen haben sich in den letzten Jahren geändert. Deswegen muss man zum Beispiel seit einigen Jahren muss man beweisen können, dass man Einwohner der Niederlande ist, um sein Cannabis kaufen zu können in einem Coffeeshop.
Wie genau läuft das jetzt eigentlich in der Praxis ab? Also ich darf in den Coffeeshop gehen und ja Cannabis einen Joint kaufen, aber muss ich da jetzt bleiben oder darf ich damit überall hinlaufen oder bekomme ich dann vielleicht sogar Ärger mit der Polizei?
Nee, du kannst überall hinlaufen. Bis zu 5 Gramm Cannabis darf man haben. Die Frage ist aber, wird das kontrolliert? Wahrscheinlich nicht.
Wo bekommen die denn das her, was die da verkaufen? Ist das irgendwie kontrolliert?
Ja, das ist der große... Das ist die Schwierigkeit der niederländischen Cannabis-Situation. Woher bekommt der Coffeeshop dann eigentlich sein Cannabis? Anbauen darf man nicht. Und da man ja nicht mehr als 5 Gramm besitzen oder verkaufen kann, ja, wie bekommen die dann ihr Lager? Um Cannabis verkaufen zu können, müssen Coffeeshops das irgendwie illegal machen, denn legal geht das nicht. Und da kommt dann auch, das ist ein Teil der niederländischen Duldungspolitik, wir dulden halt, dass es so geht, wie es geht. Man darf Cannabis verkaufen, man darf es aber nicht anbauen oder ankaufen.
Aber ist das nicht total unlogisch?
Ja, das ist unlogisch und das führt auch zu Problemen in der niederländischen Cannabis- und Drogensituation. Diese Duldungspolitik kommt aus den 70er. Die 70er in den Niederlanden und in Deutschland war es wahrscheinlich nicht anders. Es ist natürlich die Zeit der Hippies, die sehr viel geraucht haben und auch anderes benutzt haben, andere Genussmittel. Und irgendwann hat man dann in den Niederlanden gedacht, ja, es wird mehr gekifft, es werden mehr harte Drogen benutzt. Und die Erwartungen damals waren eigentlich, wir entkriminalisieren die Benutzung von Cannabis und hoffen dann, dass die Leute sich auch eher für Cannabis entscheiden als für härtere Drogen. Das hat aber nicht geklappt.
Was ist dann passiert?
Da die Anbau von Cannabis nie wirklich legalisiert wurde und immer irgendwie versteckt blieb, wer was angebaut hat, mit welcher Qualität. Deswegen ist jetzt in den meisten Fällen total unklar, wie stark oder mild oder gut oder schlecht der Cannabis ist. Und es hat dazu geführt, dass für die richtige Drogenkriminalität hat es auch Chancen gegeben. Das war irgendwie auch anziehend für Leute, die ganz andere Pläne hatten, als nur in kleinem Kreis anzubauen und zu verhandeln.
Aber hat man daraus in der Politik jetzt gelernt? Weil das war ja damals schon, dann muss man sagen, auch sehr naiv. Oder ist das Kind quasi jetzt in den Brunnen gefallen und die Politik kann nur noch quasi hinterherrennen? Also kriegt man das Problem wieder in den Griff oder ist das eigentlich zu spät?
Man versucht, das Problem wieder im Griff zu bekommen. Ich glaube, ein sehr großer Teil der Gesellschaft ist klar, die Drogensituation in den Niederlanden ist aus den Ruder gelaufen. Deswegen will man, wenn es zum Beispiel um Cannabis geht, will man versuchen, eine Probe zu machen, wo 10 Züchter legal Cannabis anbauen dürfen und dann mal sehen, wie das in der Praxis so funktioniert. Und die Kritiker sagen noch dazu, ja, was bringt uns das jetzt noch? Über Jahrzehnte ist es halt gelaufen, wie es gelaufen ist, quasi illegal. Die Szene um den Cannabis-Anbau und Cannabishandel ist riesig. Ja, wird die dann plötzlich verschwinden, wenn irgendwie Staatscannabis angebaut wird? Das ist halt die Frage.
Ja, jetzt sprechen wir, weil Deutschland ja auf dem Weg dahin ist, Cannabis zu legalisieren, aber es ist noch nicht so ganz klar, wie genau wird das gemacht. Was würdest du sagen, sollte Deutschland von den Niederlanden gelernt haben, was da passiert ist und was hier so nicht passieren sollte?
Was man lernen kann, vielleicht von den Niederlanden, ist die ganz offene Haltung. Grundsätzlich kann man über Cannabis genauso sprechen wie über Alkoholkonsum in den Niederlanden. Und das bringt mit sich, dass man auch mit Jugendlichen und Schülern sehr einfach über dieses Thema sprechen kann. Das Spannende und das Geheime von Zusammenkiffen, das gibt es in den Niederlanden nicht. Also die Verlockung gibt es dann vielleicht auch nicht für alle. Da könnte man vielleicht in Deutschland etwas lernen. Diese offene Haltung hat aber auch eine andere Seite. Das Geschäft mit dem Drogen, das ist auch quasi normal geworden. Es ist quasi normal, um einen Kiffen zu gehen. Es ist aber auch quasi normal, sich auf eine Party Koks zu bestellen zum Beispiel.
Also wenn ich das mal zusammenfassen würde, was Deutschland von den Niederlanden lernen kann, ist, ja, Legalisierung kann man machen, aber man muss wirklich auch aufpassen, dass man wirklich alles mitbedenkt und auch weiterhin kontrolliert.
Ja, und dann kann man kann natürlich nie sagen, wenn man alles abriegelt und kontrolliert, dann gibt es keine Probleme. Das weiß man ja nicht. Man kann aber auch an dieser Situation in den Niederlanden sehen, dass man auf jeden Fall Probleme hat, wenn man es nicht ganz genau abriegelt und irgendwie, ja, naja, wir wissen nicht so, lass mal sehen. Wir wissen über diese Duldungspolitik, gibt es Risiken und Probleme für die öffentliche Gesundheit, für die Sicherheit. In den letzten Jahren hatten wir in Amsterdam mehrere Schießereien von Bandenmitgliedern untereinander. Aber das war auf der offenen Straße. Hätte ich da gelaufen an dem falschen Zeitpunkt, wäre ich vielleicht auch erschossen geworden. Und das, ja, das will man nicht. Ich weiß nicht, ob man das abregeln kann, aber man soll sich das vielleicht bedenken in der Legalisierung. Was können wir machen, um die Risiken so gering wie möglich zu machen?
Also ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Neues erfahren, was ich vorher nicht wusste. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, sehr interessant. Danke dir.
Sehr gerne.
Da kann Deutschland, glaube ich, auch sehr viel lernen, wie man es nicht macht, kann man sagen.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Das ist ja schon ganz schön paradox da in den Niederlanden. Man erlaubt das Kiffen und den Verkauf, aber die Produktion, die bleibt illegal.
Ja, und dann wundert man sich nachher, dass das irgendwie nicht so ganz rund läuft.
Und diese Erfahrungen sind natürlich Teil des Prozesses, die so ein Gesetz auch bei uns zurücklegt. Man fragt dann mal nach bei den Nachbarländern und dann kann man, wenn alles gut läuft, aus diesen Erfahrungen lernen. Ob das auch bei uns passiert, das fragen wir einfach später nochmal nach bei Burkhard Blinert, dem Bundesdrogenbeauftragten.
Die Niederlande, die sind ja aber auch nicht die einzigen, die Deutschland in Sachen Legalisierung was voraus haben. Auch im kleinen Luxemburg hat sich in letzter Zeit was getan. Dort darf man jetzt zu Hause selber Cannabis anbauen. Bob Lessel arbeitet im Gesundheitsministerium da in Luxemburg und wir haben ihn zum Interview getroffen und mal nachgefragt, wieso hat man das in Luxemburg eigentlich so geregelt?
Das soll ein erster Schritt sein, um einen ersten legalen Zugang kurzfristig zu erlauben, weil wir halt bedingt durch die Pandemie, die Arbeiten verspätet wurden und daher auch dieser erste Schritt des legalen Zugangs durch den Eigenanbau.
Das bedeutet Eigenanbau, jeder darf eine gewisse Anzahl an Pflanzen zu Hause haben.
4 Pflanzen, ja.
Und man darf praktisch nur das dann auch konsumieren, was man zu Hause angebaut hat. Also ich darf jetzt nicht woanders hingehen und bei Freunden was mitnehmen oder so, das geht nicht.
Richtig, es soll nur zu Hause, also der private Konsum zu Hause ist vorgesehen und der Konsum in der Öffentlichkeit ist weiterhin verboten.
Was würde denn passieren, wenn man mich dann in Luxemburg erwischen würde oder den Luxemburger erwischen würde auf der Straße damit?
Das hängt davon ab, wie viel Sie bei sich haben. Bis zu 3 Gramm ist es nur eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, da müssen Sie dann nur ein Bußgeld bezahlen. Und wenn Sie mehr als 3 Gramm haben, dann wird es halt schon seriösere Konsequenzen haben.
Wo würden Sie denn sagen, liegt denn so das Hauptargument für eine Legalisierung? Das heißt ja gerne mal, dass man damit auch die Dealerei auf den Straßen verhindern möchte, aber kann das wirklich der Effekt sein? Glauben Sie, dass das dann klappt, oder?
Ja, definitiv. Progressiv wird der Schwarzmarkt zurückgehen. Das sehen wir sehr klar in den Ländern, wo es geschehen ist. Sie müssen ja auch bedenken, wenn Sie dann in ein Geschäft gehen, heute bekommen Sie, wenn ich es mit Alkohol vergleiche, nur harten Alkohol auf der Straße, ne? Whisky, sage ich jetzt mal. In dem legalen Cannabismarkt hat man dann, wie heute im illegalen Bereich, nur sehr hohe THC-Produkte. Und im legalen Bereich könnten Sie dann auch, wie heute beim Alkohol auch, Bier, Wein, Das heißt, leichtere Produkte mit weniger THC anbieten. Und ich glaube, dass da sehr viel Potenzial für den Gesundheitsschutz auch liegt, wenn die Leute bis einen verantwortungsvollen Konsum auch haben können, dadurch, dass sie wissen, was da drin ist im Produkt und verstehen, vielleicht ist das mit weniger THC das, was mir besser bekommt und daher auch wieder im Sinne unseres gesundheitlichen Anliegens.
Da fand ich ja jetzt das Argument sehr interessant. Luxemburg hat sich beeilt, um überhaupt irgendwie eine legale Möglichkeit für den Cannabiskonsum zu bekommen, weil ein entsprechendes Gesetz eben ziemlich lange dauert.
Ja, und das ist ja nicht nur in Luxemburg so, sondern natürlich auch bei uns hier in Deutschland. Und da sind wir jetzt auch genau bei der Frage, auf deren Antwort wir alle warten.
Herr Scholz, wann bubert's legal?
Für alle, die genauso ratlos sind wie unser Bundeskanzler, die Interviewerin Tina Hassel war das, die wollte wissen, wann genau die Cannabis-Legalisierung denn jetzt kommt.
Der Kanzler, der konnte das in diesem Interview gar nicht wirklich genau sagen. Sein Justizminister Marco Buschmann von der FDP, der lehnt sich da, ja, würde ich sagen, eher mal aus dem Fenster. Vor kurzem hat er im Bundestag das hier gesagt und das, ja, lässt jetzt nicht so viel Interpretationsspielraum.
So ein Gesetz, wenn man es vorlegt, braucht ja schon ein paar Monate, um hier durchs Parlament zu kommen. Aber mein persönliches Ziel ist, dass wir im nächsten Jahr so weit sind, dass wir vielleicht den ersten legalen Joint verkaufen können.
Also nächstes Jahr. Das klingt ziemlich optimistisch, aber ob das klappt oder ob das länger dauert, das klären wir jetzt. So, wir wissen jetzt, die drei Parteien in der Bundesregierung sind sich einig, in welche Richtung es grob gehen soll, also Legalisierung. Aber jetzt kommt noch die schlechte Nachricht, das heißt ziemlich wenig.
Ja, muss man echt sagen. Das Gesetz, das muss nämlich noch geschrieben werden, da gibt es noch ein paar offene Fragen. Und selbst wenn der Bundestag das dann am Ende beschließt, was Herr Buschmann ja schon angedeutet hat, dann heißt das immer noch nichts. Denn dann gibt es nämlich noch die Vereinten Nationen, die Europäische Union und am Ende auch noch den Bundesrat. All das wollen wir jetzt mal klären mit dem, der die Aufgabe bekommen hat, das jetzt mal alles zu koordinieren und am Ende zusammenzuführen. Burkhard Blinert nämlich, der Bundesdrogenbeauftragte. Hallo Herr Blinert.
Hallo.
Herr Blinert, wir haben jetzt in diesem Podcast schon sehr viel drüber gesprochen, dass die Legalisierung kommen soll, aber wann kommt sie denn jetzt?
Wann sie genau kommt, kann ich tatsächlich selber auch nicht sagen. Wir haben jetzt die Vorbereitungen getroffen, wir haben einen Konsultationsprozess durchgeführt zu ganz vielen Fragen, die jetzt in diesem Prozess behandelt werden müssen. Zurzeit werden Eckpunkte erstellt. Ich gehe davon aus, dass im nächsten Jahr das Parlament die parlamentarischen Beratungen aufnehmen wird.
Das klingt jetzt sehr unkonkret, wenn wir aber anhören, was viele Politiker aus der FDP, zum Beispiel Herr Buschmann, sagen. Der hat gesagt, nächsten Sommer geht der erste Joint über den Ladentisch sozusagen. Wie kommt diese Differenz zustande?
Wir haben ganz viele knifflige Fragen zu klären. Das ist nicht so trivial, dass man einfach nur ein neues Gesetz macht und dann können wir direkt den Startknopf drücken. Ich will nicht verneinen, dass bestimmte Fragen auch tatsächlich für uns noch nicht ganz klar in der Einschätzung sind, wie stark müssen wir noch an den ein oder anderen Punkten nacharbeiten, zum Beispiel den europa- und völkerrechtlichen Fragen. Das ist schon etwas, was uns sehr bewegt.
Was muss denn da beim Völkerrecht zum Beispiel geregelt werden, wenn das Kiffen, sage ich mal, in Deutschland legal werden soll? Erklären Sie uns das doch gerne mal kurz.
Ja, wir haben zurzeit die Grundlage eigentlich, dass nach Völkerrecht aus den 60er Jahren, dass die Abgabe, Drogen aller Art, eben auch Cannabis, streng verfolgt werden müssen. Und aus unserer Sicht hat eine Prohibition eigentlich noch nie richtig gewirkt. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Völkerrecht erstmal auch bindend ist und wir brauchen da Wege, wie wir aus dieser Situation eben herauskommen.
Jetzt ist Deutschland ja nicht das erste Land, das den Konsum von Cannabis legalisieren möchte. Wie ist es denn in anderen Ländern? Wie hat es denn da funktioniert? Also die mussten sich ja mit den gleichen Fragen auch auseinandersetzen.
Das ist richtig. Als erstes Land hat Uruguay den Weg gewählt, über bestimmte Abgabeformen zu regulieren. Kanada hat auch Verkaufsstellen gewählt. Sie haben alle sich versucht, in diesem völkerrechtlichen Rahmen eben auch zu bewegen. Wir sind als Bundesrepublik Deutschland auch noch ein Teil Europas. Da kommen noch mal ein paar andere Regelungen hinzu.
Welche sind das?
Das ist zum Beispiel das Schengen-Abkommen, was dort auch eine Rolle spielt. Deshalb gibt es ja auch in Europa andere Wege, wie Cannabis reguliert werden kann. Wir sehen zum Beispiel in Malta, dass es dort über den Eigenanbau geht. Wir sehen in Holland, in den Niederlanden, die mit Modellprojekten jetzt auch arbeiten werden. Das haben wir alles im Blick. Es wird noch eine sehr sportliche Aufgabe im nächsten Jahr.
Okay, mal kurz festgehalten, für alle, die das auch, ja, natürlich nicht so, diesen Einblick nicht so haben, auch in die Politik. Also es gibt anscheinend noch sehr viele Fragen zu klären. Aber wo ist denn gerade so noch der größte Knackpunkt? Oder sagen Sie, ja, FDP, Grüne, SPD, wir sind uns alle 100% einig und wir machen das jetzt. Aber wo ist so der Punkt, wo Sie sagen, wo hakt es denn gerade vielleicht noch? Weil das dauert ja anscheinend doch ein bisschen noch.
Wir haben uns jetzt sehr früh auf den Weg gemacht in der Legislaturperiode, eben diese vielen Fragen zu klären, die miteinander auch harmonisieren müssen. Das ist der Jugendschutz, der beachtet werden muss. Das sind die gesundheitspolitischen Fragen, die eine ganz starke Rolle spielen. Wir haben im Verkehrsrecht natürlich Regelungen zu treffen. Es geht um die Lieferketten etc. Das muss alles harmonisieren und zusammenpassen auch. Deshalb sind auch fast alle Ministerien bei der Erarbeitung jetzt der Eckpunkte beteiligt. Das muss stimmig sein. Und darauf baut sich letztendlich dann auch nochmal die europa- und völkerrechtliche Frage auf. Ich bin zuversichtlich eigentlich, dass wir das lösen können. Und das ist auch das Ziel, was wir in dieser Legislaturperiode auf jeden Fall erreichen.
Sie sagen jetzt in dieser Legislaturperiode, das klingt deutlich passiver als die Prognose aus der FDP, dass es im nächsten Sommer schon soweit ist.
Ich glaube, es ist kein 100-Meter-Lauf. Ich glaube, dass wir mit dem, was wir bisher getan haben, vor der Sommerpause wirklich mit über 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit den Verbänden, eine gute gemeinsame inhaltliche Basis und Grundlage schon mal gegeben haben. Wir haben viele Fragen aufgeworfen, die wir auch adressiert haben, wiederum an die Ministerien, damit man sich mit dieser Problematik eben auseinandersetzt, dass wir ein gutes und rundes Gesetz haben. Wenn wir alle konzentriert weiterarbeiten, bin ich eigentlich relativ sicher, dass wir im nächsten Jahr das Parlament und das parlamentarische Verfahren dadurch eben auch anstoßen können. Wann das Parlament letztendlich dann einen Schluss der Debatte findet und das Gesetz verabschiedet, das liegt in den Händen des Deutschen Bundestages. Da will ich auch nicht vorgreifen an der Stelle.
Sie merken, wir lassen da nicht locker, aber im nächsten Sommer wird es nichts.
Ich finde es unseriös, jetzt zu sagen, wann das erste Geschäft aufmacht, wann die Fotos gemacht werden können, glaube ich, die ganz viele machen werden. Ich kann diese Ungeduld echt verstehen, weil das, was wir zurzeit haben, kriminalisiert auf der einen Seite viele Menschen, die das nicht verdient haben, aufgrund ihres Konsums so in die Ecke gedrängt zu werden. Der Zustand, der jetzt im Moment auch ist, hat ja nicht zu dem geführt, was wir uns eigentlich wünschen, nämlich einen gesundheitsorientierten Ansatz in der deutschen Drogen- und Suchtpolitik.
Aber wir können es ja auch mal von der anderen Seite aufziehen. Jetzt sagen Sie, Sie bereiten jetzt quasi das Gesetz vor mit der Legalisierung. Das muss dann nächstes Jahr wahrscheinlich durch den Bundestag. Und dann muss es ja am Ende wohl auch noch durch den Bundesrat. Da dürfen ja die Bundesländer mitsprechen, wo ja aber auch viele Länder mit der CDU zum Beispiel an der Regierung beteiligt sind. Und die, wie wir von Ronja Kemmer ja schon gehört haben zum Beispiel, sind ja gegen die Legalisierung. Also besteht denn die Chance, dass diese Legalisierung auch noch scheitert?
Wir haben im Moment einen geschätzten Schwarzmarkt im Bereich Cannabis von 6 bis 8 Milliarden Euro. Und das muss man einer erklären, dass eine Regulierung an der Stelle nicht sinnvoll wäre.
Wenn ich das jetzt alles zusammenfassen würde, würde ich sagen, es ist noch sehr viel unklar und das zu klären wird auch noch eine ganze Weile dauern. Das heißt, die Prognosen von zum Beispiel dem Bundesjustizminister waren dann doch eher optimistisch.
Ich glaube, dass wir das nicht so auf die leichte Schulter nehmen können, wie komplex tatsächlich die Thematik auch ist. Der Wille ist da, das auch zu tun, was der Koalitionsvertrag auch vorsieht, nämlich die regulierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene. Das ist eine komplexe Aufgabe. Wir haben uns diese Aufgabe angenommen und das werden wir eben auch schaffen.
Und da sind wir gespannt, was diese Zukunft bringt und vor allem, wann es dann soweit ist. Vielen Dank, Herr Blinert.
Gerne.
Okay, ich glaube, nach dem Gespräch ist uns allen klar geworden, dass mit dem legalen Joint hier bei uns in Deutschland, das wird wohl doch erstmal so schnell nix werden. Also zumindest nicht nächsten Sommer, so wie das Marco Buschmann schon mal angesprochen hat.
Aber so richtig wundern tut's mich ehrlich gesagt nicht. Nach allem, was wir jetzt zum Thema Cannabis-Legalisierung gehört haben, habe ich vor allem mal eine Sache gelernt. Und ich glaube, da spreche ich für uns beide. Es ist alles andere als einfach, ein Gesetz genau für diese Sache zu machen.
Ja, das wissen wir ja auch aus unserem Alltag hier in Berlin. Neue Gesetze, die brauchen einfach ihre Zeit. Und wenn dann noch Europa oder sogar Völkerrecht dazu kommen, wie jetzt beim Thema Cannabis, dann wird es nochmal richtig kompliziert.
Genau, also mal eben so das Kiffen zu legalisieren, damit ist es nicht getan. So einfach ist es nicht. Es müssen eine Menge Sachen vorher bedacht und durchgespielt werden. Vor allem, welche Folgen hat das Ganze?
Ja, das beste Beispiel waren ja die Niederlande, wo die Politik damals den großen Fehler gemacht hat. Und jetzt gibt es da eine kriminelle Drogenindustrie im Land. Damit wäre dann bei uns natürlich auch keinem geholfen.
Ja, und auch aus medizinischer Sicht gibt es natürlich Dinge, die man da beachten muss. Wie schützt man die Gesundheit der Leute, die das Kiffen nicht so gut vertragen und davon vielleicht sogar psychisch krank werden können? Auch das gibt's ja, wie wir von Linus Neumeier gehört haben.
Ja, und dann ist am Ende auch immer noch die Frage, was politisch eigentlich durchsetzbar ist. Ob die Ampel zum Beispiel bei den Bundesländern durchkommt mit ihrem Plan, das ist noch lange nicht sicher, weil ja nicht überall nur die Ampelparteien regieren, sondern zum Beispiel auch CDU und CSU. Und die können ja zumindest noch nichts mit der Legalisierung anfangen. Also das wird nochmal spannend werden.
Also mich hat das überrascht. Ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, wie krass kompliziert dieses Thema ist, bis die ersten Coffeeshops bei uns aufmachen oder wir vielleicht in der Apotheke einen Joint kaufen können. Wir wissen ja alle nicht, wie es geregelt wird. Das wird auch wohl noch dauern, bis man das weiß. Vielleicht sogar Jahre. Also die Prognosen, die wir da jetzt in letzter Zeit so gehört haben, auch ziemlich öffentlichkeitswirksam, die sind eher zu optimistisch. Das können wir, glaube ich, ziemlich sicher so sagen, auch aus den Gesprächen, die wir sonst hier für diesen Podcast so geführt haben.
Ja, und auch Burkhard Blinert wollte da ja nicht so konkret werden. Vielleicht wird es noch was in dieser Legislaturperiode, das würde heißen bis 2025. Das war das, was man bei ihm so raushören konnte, fand ich. Er war ja schon sehr zurückhaltend. Und bis 2025, das könnte dann tatsächlich sein. Aber nach allem, was wir so wissen, ist der nächste Sommer zumindest doch eher unwahrscheinlich.
Tja, egal wann es dann wirklich soweit ist, wir hoffen, dass ihr jetzt gut vorbereitet seid für den Fall und auch für die Diskussionen, die wir bis dahin ganz sicher noch hören werden.
Noch mehr Podcasts von SWR3 findest du auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.